Piratensender Niehorst. Da sitzen wir nun hier ein wenig verloren an einem späten Abend und wollen eine Podcast-Folge aufnehmen. Ohne Notizen. Doch, du hast Notizen.
Ja, ich habe so ganz rudimentär schnell was hingekritzelt. Heute die dritte Folge von unserer erfolgreichen und beliebten Serie Soundtrack of Our Life. Und die 80er waren leicht, die 90er sind eigentlich auch noch leicht. 90er. Denn da ging es richtig ab. Da ging es ab mit in den Clubs rumzappeln. Da haben wir schon zwei Folgen Disco gemacht und da gibt es jetzt Schnittmengen irgendwie.
Also ja. Wir haben eigentlich das Spin-off vorweggenommen. Ne? Jetzt kommt eigentlich das eigentliche, der eigentliche Leading Part. Ja, wir sind in den 90ern. Wir haben die Pubertät überstanden. Wir haben über den Eintritt in die Pubertät gesprochen, die wir offensichtlich überlebt haben. Wenn auch mit ziemlichen Verletzungen in der Wangenregion. Häufig ist da auch Eiter aufgetaucht, auch Stirn. Außerdem wurde auch der Penis stark abgenutzt in der Pubertät, aber auch er scheint
eher von sich selbst
überlebt zu haben. Aber natürlich gab es Abrieb. Es gab Abrieb. Und nun sind wir hier gestandene Männer, die erstmal gebrochen aus dieser merkwürdigen Teenager-Entwicklung.
Und die erstmal die Fenster zumachen müssen, weil man hört, wie draußen gehustet und gekeucht wird. Und das wir wollen nicht, dass die Corona-Mutationen hier übertragen werden.
Richtig.
Von unten von der Straße.
Das ist Köln, hier wird immer geworfen. Kölsches Lied gut. Vielleicht kommt sogar Kölsches Lied gut drin vor.
Ich weiß es nicht. Im Prinzip. Aber das hatten wir ja eigentlich schon abgehandelt. Ja, aber womit die 90er...
Auf jeden Fall ein Podcast, wo ich mir jetzt in einer Stunde und 10 Minuten in den Arsch beißen werde, dass ich die und die und die Songs nicht erwähne.
Ja, wart erst mal ab. Ich glaube, da gleicht sich ja einiges bei uns.
Wird's denn jetzt mal gerade um die Hörer mal vorzubereiten? Wird das jetzt so ein Podcast, wo wir die ganze Zeit nur irgendwelche Songs und Bands nennen? Das ist ja auch langweilig. Wir brauchen schon ein paar emotionale Anekdoten.
Oder habe ich direkt eine? Ich möchte einsteigen und das ist immer ein sehr, sagen wir mal... kommerzielles Thema. Ich möchte einsteigen mit dem Thema Tod.
Ich habe so aufs Ficken gehofft. Jetzt kommt Tod.
Jetzt kommt Tod. Denn direkt Anfang der 90er hat uns ja erstmal das große Idol Freddie Mercury verlassen. Ja, das, was ja echt ein Schock war.
Ja, ja. Wo ist die Taste, dass man vorspulen kann hier?
Findest du, weil es traurig ist oder weil es so ein abgedroschenes Thema ist?
Ein bisschen abgedroschen, aber ja, hau raus.
Ja, aber ich finde es traurig. Ich meine, guck mal, was wir nämlich zum Beispiel in der ersten Folge überhaupt nicht erwähnt haben, war Thomas Gottschalks erfolgreichste Sendung Telespiele, die uns doch auch geprägt hat, oder zumindest mich. Das war ja eine frühe Form von, sagen wir, Gamescom. Das wäre schon fast die Sendung zur Gamescom gewesen. Ja, da haben nämlich Kandidaten gegeneinander Computerspiele gespielt. Und der Gewinner durfte sich am Ende immer einen Clip wünschen. Und zur Auswahl standen immer Ausschnitte aus Filmen oder Videoclips. Und da weiß ich nämlich noch, wo ich denn so gehofft habe, dass Flash kommt von Queen. Und zwar nicht wegen dem Song selber, sondern wegen den Ausschnitten aus Flash Gordon natürlich. Ja, ja. Weil es wurde schon angeteased, spektakuläre Szenen mit Raumschiffen und Motorrädern, die da durch die Luft flogen und so. Und ich wusste ja, dass Flash Gordon im Kino läuft und aus irgendwelchen Gründen durfte ich wieder nicht rein, weil er ab 12 war oder so. Bitte Flash. Und so war es auch der erste Queen-Song, den ich eigentlich überhaupt gehört habe.
Flash! So singt man auf einer Mallorca-Party.
So singt man den Text nicht so ganz. So singt man auch GEMA-freie Version eines bekannten Hits. Ja, genau. Und in dieser Gottschalk-Show gab es mehrere Sachen, die ich entdeckt habe. Ich hab nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, der allererste Videoclip, den ich in meinem Leben gesehen habe, habe ich da gesehen. Das war Visage, Fade to Grey. Kennst du das noch? Visage, Fade to Grey.
Aber wir wollten doch
eigentlich... Radio Kills the Radio Star. Auch Genesis Mama. Das hat mich auch sehr irritiert, wie Phil Collins da schreit. Das fand ich ja damals alles hart. Wenn man immer nur so Pop im Radio gehört hat, dann waren das so die ersten Momente, wo man dachte, was ist denn, was schreit denn Mama? Ja, ja. Freddy war tot und das war dachte, dann...
Wir wollten in der Zeit so ein
genau,
Vorgehen. Das, ja, jetzt gehst du, noch machst eine Rolle rückwärts.
Ja, nein, ich schließe da jetzt an. Ja, so ein bisschen ausführlich. Ich hab mich jetzt ein bisschen verloren. Aber ich dachte mir, den Schlenker mache ich. Wenn du heute nichts zu erzählen hast, weil du alles vergessen hast...
Habe ich dann doch nie behauptet.
Dann mache ich mal... Ja, ich habe das so verstanden zwischen den Zeilen. Dann müssen wir einfach mal auch die Zeit füllen. Und dann habe ich nochmal einen kleinen Umweg gefahren über die 70er, ja, in die Kindheit. Das, also.
Ah ja, ein Flashback.
Ja, für mich fangen die 90er mit Chromax an. Mit New York Hardcore.
Das ist schon mal, klingt schon mal gut.
Ja.
Das klingt schon mal gut. Chromax. Ja, das war fantastisch. Ja, ich bin ja auf dem Hardcore hängen geblieben. Ne? Ich könnte auch so viele Bands jetzt nennen. Gorilla Biscuits, Star Today, finde ich, bestes Straight Edge Album eigentlich mit meiner Thread zusammen und hatte eben noch ein wenig Textaustausch mit Jan Hendrik, dem Darsteller von Captain Cosmotic, der Turnstile gerade abfeiert, so sagt man doch, ne?
Ist eine Hardcore-Band.
Hardcore-Band und ja, Turnstile ist eine geile Band. Touché Amore ist auch so eine geile moderne, aber bleiben wir bei Turnstile. Turnstile hat so Ray Capo-Momente, ne? Use of Today, auch eine geile Band. Später Shelter, Madball habe ich mir reingezogen. Dann eigentlich alles. Nations on Fire. Oh, damit bist du irgendwann um die Ecke gekommen aus Dänemark.
Ne? Nations on Fire waren, glaube ich, Holland.
Sheer
Terror. Wir haben uns mal drüber lustig gemacht, dass der Sänger von Nations on Fire so singt wie Kermit der Frosch.
Ja.
Und denk mal an Kermit der Frosch, wenn du Nations on Fire hörst. Das stimmt ein bisschen auch.
Jo.
Nations on Fire waren auch live gut. Allerdings war das Konzert irgendwie ein Drama, weil im IO eine Box ausgefallen ist, sodass die praktisch Mono spielten, nur auf einer Seite. Ah, das war ärgerlich.
Also dieses Gebratze habe ich einfach geliebt, bin ich bis heute hängen geblieben. Immer auch ein Stück weit so eine Anti-Metal-Attitude. Irgendwie war Metal auf eine Art so ein Establishment. War so ein Musikindustrie-Establishment. Und die haben auch Gitarren-Solos gespielt. Das wollte man nicht.
Es gab immer die Diskussion, Metal oder Hardcore. Ne? Hardcore ist ja halt extremer Punk, falls jemandem der Begriff nicht geläufig ist. Und Metal war sozusagen der Mainstream-Feind und außerdem waren das die mit Kutten und bunten Frisuren und Fukuhila und die waren irgendwie böse.
Die waren auch ein bisschen aus der Mode gekommen, einfach das war's.
Und
die waren 5 Jahre
und
älter und die waren jetzt cooler.
Ja, ich fand aber die Diskussion immer total beschissen, ehrlich gesagt, weil ich ständig mich dann von Horst Rudolf, nenne ich ihn einfach mal, Horst Rudolf in meiner Berufsschulklasse musste ich mich immer belehren lassen. Ja, ich weiß noch, Sick of It All, die erste Blood, Sweat & Tears, ja, es war eine lupenreine Hardcore-Scheibe. Ja, top, wurde abgefeiert, auch von Horst Rudolf. Und ja. Dann kam die zweite, wie hieß die Nummer?
Just Look Around.
Just Look Around.
Ah, ich bin zu sehr Metal.
Da fing Horst Rudolf schon an zu rutschen auf seinem Platz. Da war ihm zu viel Metal drin.
Ja.
Und Metal, muss man sagen, jetzt fragen sich natürlich die Hörer, die damit gar nichts am Hut haben, was zur Hölle ist denn jetzt dann der Unterschied Metal? Ja, das waren einfach zu cleane, zu dominante Gitarren und zu viel, sagen wir mal, Melodie, zu viel Hitpotenzial. Hardcore?
Ja,
ist halt relativ. Ne,
also könnte man sagen, letzten Endes wurde es auch irgendwann mal auffällig, dass jeder so seine eigene Interpretation hatte von was ist ein bisschen zu sehr Metal und was ist ein bisschen zu sehr Hardcore. Deswegen war das auch immer ein bisschen Schmu. Also einer meinte auch mal, ja, wenn das dann so fett produziert ist, deswegen ist zum Beispiel Biohazard Urban Discipline. Urban Discipline ist jetzt zum Beispiel Metal, weil das ist so ein bisschen fetter produziert.
Aber diese Urban Discipline von Biohazard, die war doch irgendwie ganz komisch produziert. Das war so ein komischer,
schepperiger Sound. Ist für mich auch eigentlich noch eine der fundamentalsten Crossover-Platten.
Ja,
das
ja.
Ist Crossover. Ja, ja. Das ja. Ist der Crossover, der Limp Bizkit den Weg geebnet hat. Der sich von Public Enemy und Anthrax von diesen Ideen gelöst hat und eigenständig war.
Ja, ja.
So sehe ich das eigentlich. Aber diese ganze Metal, dieses das, also ich weiß nicht, Gitarre, es sind unterschiedliche Szenen. Okay. Und alles andere ist eigentlich Bullshit, finde ich.
Ich weiß noch, dass Ontrop und Mike D. Am Rummotzen waren. Sie fanden Slayer geil, weil Slayer hat ja schon harte Punkrock, auch Hardcore-Wurzeln in der Brachialität. Ist natürlich Thrash-Metal. Und Thrash-Metal war nicht cool. Die fanden aber Slayer trotzdem geil, weil Tom Araya ja wirklich schreit und nicht hoch singt. La, 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 la. Und dann hatte Mike D. Sich Slayer aufgenommen auf Kassette und hatte aber die ganzen Gitarrensoli rausgeschnitten. Also Songs gekürzt, ja, damit das nicht so Metal-mäßig ist, so dass irgendwie die Slayer-Songs nur noch so wie Hardcore waren.
Das ist natürlich ein bisschen schräg.
Ist ein bisschen schräg.
Mike, merkst du selbst. Ne? Ich weiß, Michael, genau, Bielefeld, BMX-Fahrer. Und da habe ich ihn kennengelernt, Parkhaus, ne, sehr urban alles. Wir waren BMX-Crew, Parkhaus, Uni, Bielefelder Uni. Das war schon geil. Das war schon ein bisschen die große, weite Welt. Mhm. Bielefeld, BMX-Crew, die Bielefelder BMX-Szene kennengelernt. Also, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Wisst ihr alle? Also, kann sich keiner reinversetzen. Aber das war damals so. Das war geil. Und Michael Ontrup, der hatte diese Adidas-Schuhe an. Conductor hießen die. Dachte nur so, boah. Dann hat er einen türkisfarbenen Haro-Master-Rahmen gehabt. Boah. Vom Feinsten. Und ein Death-Metal-T-Shirt. Und ich dachte so, ja, yeah, Mann. Death-Metal höre ich nicht. Das finde ich für mich alles so gegrunze. Aber irgendwie finde ich es auch cool, weil es so anders ist. Und es war Anfang der 90er so, dass der ganze Freundeskreis über Bielefeld-Gütersloh so, die haben alle so krankes, irres, ultra-hartes Zeug gehört.
Aber gut, haben wir schon alle gehört, diese Harmony Corruption. Und dann gab es
ja,
auch diese blaue...
Aber noch nicht 1991. 1991 habe ich Death Metal, habe ich nichts mit anfangen können.
Aber Tom Bendlager hat garantiert Death Metal gehört.
Tom Bendlagers Musikgeschmack hat er sich irgendwie... war irgendwie fern von Gut und Böse. Also anfangs kamen wir ja noch mit. Ja,
der hatte schon als erster eine Napalm, der ist Mütze.
Napalm, der ist Bolt Thrower und der hat dermaßen auf die 12 da musikmäßig experimentiert. Ja. Und da bin ich nicht mitgekommen. Ich war da noch dieses New York Hardcore Ding erstmal noch eine ganze Weile ausgekostet. Und ich war auch so ein bisschen der Meinung, Musik muss irgendwie auch so aus New York kommen.
Ja, ich bin ja einfach mit Jan Hendrik.
Das muss man mal sacken lassen. Was für eine dämliche Aussage.
Ich hatte ja in der letzten Folge schon Gernot Schiller angesprochen, meinen besten Kumpel aus Berufsschulzeiten. 89 bin ich in die Berufsschule gekommen. 89 hat er mir aufgenommen, diese DOA und Yellow Biafra-Platte. Und er meinte so am Wochenende in Bielefeld, Café Kleinkunst, beste Band der Welt, Cro-Mags live. Und ich so, ja, Cro-Mags, kenne ich nicht. Ja, muss man gesehen haben. So, dann bin ich mit Jan Hendrik hin, weil Jan Hendrik dasselbe sagte, muss man gesehen haben. So, dann haben wir uns bei Jan Hendrik getroffen und haben noch ein bisschen gehört, Cro-Mags, Best Wishes natürlich und auch die Age of Crawl. Aber ich glaube, wir haben hauptsächlich Best Wishes noch gehört. Dann sind wir ins Auto gestiegen. Also ich bin gefahren auch, weil ich hatte ja dann Auto, weil ich ja immer zur Lehre gefahren bin. Dann sind wir nach... Ja, 90 muss es, 89 oder 90 war es. Ja, und dann zum Café Kleinkunst. Und das war so eine Art, da muss man sagen, ist in Bielefeld-Sennestadt. Und Bielefeld-Sennestadt ist eine Trabantenstadt, wie bei Asterix. Die wurde irgendwann mal künstlich errichtet. Ne? Wurde da hingebaut. Warum? Oh Gott, jetzt hätte man sich nochmal mit der Geschichte vertraut machen müssen. Aber Bielefeld-Sennestadt ist also wirklich so eine relativ hässliche Mutantenstadt. Und hat aber ein Jugendzentrum. Und das Jugendzentrum sieht auch aus wie ein Gemeindehaus. Also so braun, vertäfelt. Und da gibt's dann einfach einen großen Gemeindehaussaal, auch braun vertäfelt, wie man sich das vorstellt. Und da ist eine Bühne, wo normalerweise vielleicht auch mal Adventsingen stattgefunden
hat. Ganz kurz, wir reden über Bielefeld.
Bielefeld-Sennestadt ist
aber nicht über das Stadtzentrum.
Nein, wir reden über Bielefeld-Sennestadt und das
7 Kilometer, 8 Kilometer
vom vielleicht da ist da nicht auch irgendwie mal ein Manöver-Army irgendwie da.
Ja,
das hat auch damit zu tun. Café Kleinkunst, dieses Gemeindehaus, sieht super, sah super brav aus. Man kann sich vorstellen, wie da auch ein Adventsing oder ein Bazar einfach stattfindet, wo selbst gebackene Plätzchen und Christsterne dann verkauft werden in der Vorweihnachtszeit. Aber eben auch ein Hardcore-Tempel. Und es war absurd, dass dann da in diesem Saal mit der Bühne dann eben die Hardcore-Bands spielen. Und es war wirklich extrem dort Cro-Mags zu sehen. Es war einfach, das Licht war einfach, na klar, in erster Linie auf der Bühne an, aber es war nicht viel mehr als so ein Saallicht von oben. Und dann kamen die auf die Bühne, es war komplett ausverkauft und haben dann dermaßen laut den Laden abgefackelt, dass mir Hören und Sehen verginge. Und das hat mich doch nachhaltig beeindruckt. Und ich wusste, ich muss mehr in diese Musikrichtung hören. Und da haben wir natürlich die Platten besorgt. Das war ja noch mit Originalbesetzung. John Joseph und Halle Flinning. Heute hassen die sich. Und wenn du die beiden in einen Käfig steckst, zerfleischen die sich.
Ist so.
Aber damals standen sie noch zusammen auf der Bühne.
Ja, es war ja schon eine legendäre Tour. Dadurch, dass Best Wishes wurde ja irgendwie von Halle Flinning eingesungen.
Nee. Doch.
Doch. Und ja. Aber dann haben die eine Tour gemacht und John Joseph hat Best Wishes gesungen?
Nee,
John.
Ja.
Doch.
Oder haben die sich abgewechselt?
Aber haben sich abgewechselt.
Ja, weiß nicht mehr.
Und das gab's danach ja nicht mehr. Also sie haben fürs dritte Album Alpha Omega haben sie sich nochmal zusammen. Aber das war irgendwie nicht so richtig auf die 12.
Nee.
Ne? Weil es war immer ganz wichtig früher, so, dann kam eine neue Platte, ja, also ist sie schnell.
Ist es Metal?
Ist es Metal? Also für mich war es schnell.
Das war bei Chromex ja auch so. Die erste war eine Legende und die zweite, oh, ist Metal. Da sagt sich so ein Horst Rudolf, ist mir zu viel Metal. Die Best Wishes ist zu viel Metal.
Ja. Aber die Best Wishes ist von 89, 90.
Ja.
Und ich bin irgendwie, die habe ich nicht hinterfragt. Die war gesetzt.
Ja, weil sie schon da war.
Die war einfach da. Und das ist eigentlich eine Musikphase, die ich total gerne mag. In der Zeit ist auch Leeway entstanden, Desperate Measures, auch New York Hardcore mit einem irgendwie melodisch gitarrenlastigen, ja, meinetwegen Metal-Einschlag. Agnostic Front, die One Voice kam drauf hin.
Und die sind ja mit One Voice auch im Café Kleinkunst gewesen, da war ich ja auch.
Ja, die sind mit der Platte sind sie übrigens baden gegangen, die spielen sie gar nicht mehr live, One Voice.
Echt nicht? Es ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Da würde ich sagen, Soundtrack of Our Lives, die One Voice von Agnostic Front gehört dazu.
Unbedingt. Und,
aber das ist für mich die, also ich meine, ich mag diese ganzen Hardcore-Brat-Nummern auch von Agnostic Front, ja, aber ich finde, One Voice ist meine Lieblingsplatte.
Roger Myrick kam gerade frisch aus dem Knast.
Richtig, auf der Tour davor musste der Roadie singen, oder wie
war das? In New York war der im Knast, weißt du, verstehst du?
New York im Knast, der Sänger.
Ja.
Wir standen im Café Kleinkunst und es fragten sich alle noch bis kurz vorher, ob Roger Myrick wirklich singt, ob er Einreiseerlaubnis gekriegt hat, weil auf der Tour davor hatte er irgendwie, saß er im Knast oder kriegte keine Einreiseerlaubnis, weil er kriminell war. Und dann war das die Tour. Und alle so, ja, wird der jetzt gleich auf der Bühne sein? Und dann kam er so von rechts, da warst du auch, ne? Kam von rechts auf die Bühne gerannt und dann ging's los, alle, yeah! Und dann hat er, so singt nämlich Roger Myrick.
Ja.
Wife and two fools. Remember one thing you can hear alone. Ja, wir können sie noch, wir können es noch schauen.
Last Warning Tour 1992.
Oh, ja, auch sehr gut.
Im IOZ, das ist bis heute eigentlich eins meiner Lieblingskonzerte, an das ich mich gerne zurückerinnere. Ja. So, und ich bin ja immer noch, bin so ein bisschen hängen geblieben auf dem ganzen Kram, gebe ich zu. Ich bleibe eigentlich auf allem hängen. Ich bin ja auch.
Aber so ist es ja auch, dass man auf den Sachen aus der Jugend hängt.
Bisweilen normal. 13, 14 sind irgendwie total prägende Jahre. Das Jahr 1989.
Simon, ich bin ja auch auf Tiamo hängen geblieben.
Ja, da habe ich ja dann Glück gehabt noch, dass ich da. Und 89 ist so ein Jahr explizit, wo dieses Crossover-Ding und auch Rap, diese Rap-Sachen, Public Enemy, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, das ist ein absoluter Soundtrack of my life, Spitzenalbum. So, und so bin ich auf diesen Hardcore-Dingern hängen geblieben und damals war die Szene so ein bisschen so gepolt, schnell, aggro, voll auf die 12, kommt erstmal so am besten an im Publikum. Das war immer so. Die hatten auch neue Sachen und so und mit ein bisschen Glück kamen die auch gut an. Aber eigentlich, wenn es auf die Fresse gab, so, dann hat sich die Meute bewegt. 20 Jahre später, wenn ich dann da so stehe, dann war ich bei dem Solokonzert von Walter Schreifels, der wirklich ein tolles Singer-Songwriter-Album aufgenommen hat, was ich gerne höre. Immer noch, ist ja auch schon wieder eine Weile her. Walter Schreifels von Gorilla Biscuits hat später noch Quicksand als Indie-Band gehabt und er ist einfach ein spannender Künstler, weil er eben in so zwei so Genres so total Meilensteine abgeliefert hat. Und dann war er als Singer-Songwriter da. So, und dann war so der Moment, so Leute, was ist los? Wo sind die Hardcore-Kids? Und dann hat er die Gorilla Biscuits-Nummern so auf Gitarre, auf der Akustikgitarre so runtergerockt.
Ja.
Und ich dachte mir so, geil, jetzt flippen wir alle aus. Es kannte keiner im Publikum.
Wie bitte, was?
Keiner kannte die Nummern.
Was war denn das für ein Publikum?
Ja, ich kannte die Nummern.
Aber es kannte keiner Gorilla Biscuits?
Wo sind die?
Aber das sind doch die legendären Dinger
von einem. Nein! Denkt man so. Dasselbe war bei Madball. Madball habe ich auch gejubelt. Das ist der Halbbruder von Roger Myrick, den wir eben gerade schon benannt haben, der auch so ähnlich wie, ja, der ist auch als Teenager da schon im CBGBs in den New Yorker Hardcore-Clubs rumgerannt und ist mitgezogen und hat ins Mikrofon geächtzt. Und die erste Single von Madball kann ich heute noch auswendig. Across Your Face und wie die ganzen schmissigen Nummern da hießen und der war irgendwie ach, 17 oder so, weiß nicht mehr. Auch mega geil. Ach, einfach egal. So, und dann haben die noch so ein richtiges Metalcore-Ding da hingepflanzt. 1995, so ein richtiger Meilenstein eigentlich.
Gorilla Biscuits?
Nee, Madball.
Ah, Madball.
Madball, ja, Set It Off. Und haben dann so weitergemacht. So, aber das Set It Off ist Wahnsinn und auch fand das letzte Album auch geil. Bin ich auch aufs Konzert gegangen.
Es gibt einen Mainstream-Film, der mit Madball anfängt. Joe's Apartment. Das war irgendwie so eine Ami-Komödie und so Joe und seine Kakerlaken irgendwie in der Wohnung, irgendwie sowas. Und dann siehst du so Schnittbilder von New York City und dann kommt der Song New York City von Madball im Vorspann, direkt Peng. Und dann lief der mal Viertel nach acht bei ProSieben und boom, Madball.
Ach, die haben auch ein paar,
das war fett.
Millionenfach geklickte Dinger bei YouTube. Ist schon eine geile Indie-Band, sag ich jetzt mal. So, also, ich stehe da im SO36 und Freddy Christian stellt auch wieder hier die Frage. So, wo sind die Hardcore-Kids? Across Your Face. Nee, kannte keiner.
Bitte was?
Nein, die alten Hardcore-Nummern, die waren nicht mehr da. Die Leute saßen auf und zu.
Das gibt es doch nicht.
Ich war gefühlt der Einzige, der dann die Nummern... Aber ich stürme dann natürlich auch nicht vorne in die Meute und hau mir die Knochen ein. Ne? Aber... Don't tell me how später. It was in the 80s. To me, you're always a quitter from day one. Just as you proved me right. In the long run, no longer you were the crown. So gehen die.
Ja, und das kennt dann keiner.
Nö, ich kann es alles auswendig. Ich kann jedes Wort.
Aber es war trotzdem gut gefüllt.
Es war rappelvoll und die haben so Metalcore-Lieder von 2004, 2005, 2007 abgefeiert, die ich noch nie gehört hatte.
Ach, das gibt's.
Und dabei ich dachte aber, ich bin hier der Spitzenfan, der Topfan, wie es immer bei Facebook steht, mit diesen Diamanten. So fühlte ich mich da.
Da kannst du mal sehen.
Songs, die ich nicht kannte, von Madball. Ich habe das so rauf und runter, egal.
Ja, aber das rafft man nicht. Genauso wie meine liebe Freundin, Ex-Freundin, totaler Fan von Muse war und mir dann 1000 Lieder von Muse vorgespielt hat. Auch super schön, geil. Wir waren auch im Konzert, super geil. Und ich sage, aber wie heißt denn dieser erste Hit von denen? Und sie so, was meinst du mit ersten Hit? Ich so, da gibt es doch diesen ersten Hit. Ja, das weiß ich nicht. Und dann, die hat doch früher so ein ganz schräges Ding. Und dann habe ich das irgendwie jetzt, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr, aber es war tatsächlich ein Song von der ersten Platte von Muse, wo damals immer der Videoclip lief, wo ich schon dachte, hier dieser Matthew Bellamy, der so, war so dünn früher, der war so super dünn. Ich dachte, was ist das für ein Gruseltyp, ne? Es war irgendwie ja ein bisschen irritierend und diesen Song fand ich so dermaßen geil. Und sie kannte den einfach nicht, weil sie dann eben mit Platte 2 oder 3 erst eingestiegen war.
So ist das.
Und dieser Song wurde auch auf dem Konzert nicht gespielt. Den kannte gar keiner mehr. Das so verrauscht die Zeit. Ja, und du denkst so, das muss doch der sein, der dann als Zugabe kommt. Und das ist doch das Ding, wo alle durchdrehen. Nee, das waren dann ganz andere Lieder, die ich gar nicht kannte.
Ja, so ist das dann. Ne?
Ja, komisch.
Gibt es einen anderen Begriff dafür als alt werden? Würde mich ja, jetzt freuen. Gibt es da irgendeinen Euphemismus für? Ich sage es. Ich nenne es Top-Fan. Einfach. Es ist das Leben als
Top-Fan. Ich nenne es einfach Fachmann der Popkultur.
Ich nenne es Top-Fan mit Diamanten.
Man kennt die alten Sachen eben auch, weil man Ahnung hat. So vielleicht.
Damals, in der Mitte der 90er, wenn ich dann so zu Abi-Zeiten 3 Bier drin hatte, dann durfte es auch Mark O. sein. Mit Tränen lügen nicht. Hatte ich 3 Bier drin, Tränen lügen nicht. War für mich die Welt in Ordnung. Na, na, na.
Von Marc O?
Ja.
Ja, aber dann das hat man doch dann lieber gehört, gecovert von Dieter Thomas Kuhn oder so.
Marc O. Konnte man sich natürlich auch von Dieter Thomas Kuhn alleine zu Hause anhören oder eben auf einer Party, wo auch Mädels waren.
Ah.
Dann mit Marc O.
Also wenn ich diesen 90er Jahre...
Euro-Trash.
Da fand ich aber auch manche Dinger super geil.
Dune, Hardcore Vibes. Echt? Hardcore Vibes.
Nee, wenn, dann würde ich sagen, La Bouche Be My Lover, das fand ich geil.
La Bouche habe ich geliebt.
Ja, das war super.
Zu früh von uns gegangen.
Die ist tot, die La Bouche, die Sängerin?
Mausetot.
Was?
Oder?
Ist ja schrecklich. Ja, weiß ich ja nicht.
Doch, ist mit dem Privatjet abgestürzt.
Nee, du meinst aber nicht hier die Alaya.
Alaya, oh, Alaya ist auch zu früh von uns gegangen. Die habe ich auch geliebt.
Ja, ja.
Aber die hat auch... Wer hat die denn geliebt? Jay-Z hat die geliebt, glaube ich, ne?
Ja, nee, das habe ich jetzt gesehen. Ganz bitter. Das war R. Kelly.
R. Kelly!
Das war bei Surviving R. Kelly. Hast du schon gesehen auf Netflix?
Nee, muss ich noch
gucken. Die ganze Alaya-Story ist nicht okay. Da war die auch so 13, 14. Nee. Das war alles nicht gut. Aber
R&B-Phase hatte ich auch.
Null. Also wirklich die Scheiße. Ich nenne sie mal diese ganze Kacke, wenn die mit ihren Sonnenbrillen, Goldkettchen und diesen weißen Blazern da rumgesoult haben.
Du meinst Boys to Men?
Ja, Boys to Men.
So
eine Horrorkacke.
Boys to Men, nee.
Ich fand das alles beschissen. Nichts gegen Soul, R&B der 70er. Ehrlich gesagt, das ist sogar meine Lieblingsmusik mit die ganzen Marvin Gaye. Was haben wir noch gesagt? Eins der besten Lieder aller Zeiten?
Mountain High.
Ain't No Mountain High. So, das ist Musik... Natürlich Weltklasse. Aber hier Boys to Men mit ihren Blazern und dann da in einem Cabrio durch die Gegend fahren und dann so soft daher soulen, das ist grausam.
Und MTV war rappelvoll
mit diesem Gesang. Oh Gott, das hat mich so aggro gemacht.
Ja, fand ich auch furchtbar. Aber so eine schmissige R&B-Nummer, zum Beispiel Beyoncé Crazy in Love, das hat schon mal das ein oder andere Feld von hinten geräumt. Und ich fand auch alles gut von Pharrell. Pharrell hat ja auch so eine Rockader, aber auch Hip-Hop, aber auch Melode.
Aber das war später schon,
reingezogen. Jay-Z, ja, späte 90er, frühe Mitte. Wir sind noch in der Mitte der 90er. Meine Abi-Zeit.
Ja, mir fällt noch ein. Oder von davor Guns N' Roses, Appetite for Destruction.
Oh,
ja. Und natürlich danach die Sachen mit Terminator 2.
Toll.
Also... Appetite for Destruction, das ist, glaube ich, wohl auch eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Finde ich ja absolute Spitze. Ich fand es so geil, wo ich im Kino saß und im Trailer vom neuen Dirty Harry, The Deadpool, lief nämlich den kompletten Trailer über, jetzt hast du mich erwischt, Welcome to the Jungle.
Ah!
Den ganzen Trailer. Und dann waren so die Action-Szenen mit Clint draufgeschnitten. Und dann später war ich natürlich auch drin in Dirty Harry 5 und da waren auch Songs von Guns N' Roses von Appetite for Destruction im Film drin.
Ja.
Und die waren auch einmal kurz, glaube ich, zu sehen. Den habe ich jetzt ewig nicht mehr geguckt, aber so vermischte sich das damals alles. Und später natürlich dann You Could Be Mine. Oh, das finde ich auch super.
Ist ein Spitzenlied. Ja, ohne Guns N' Roses konnte man nicht leben.
Wird heute oft drüber gelästert, das ist mir so egal. Man muss zu Guns N' Roses stehen, man muss auch zu Scorpions stehen, da darf man sich nicht beirren lassen. Es kann ja jeder was anderes hören. Spotify ist ja groß.
Ist groß. Nirvana musste man einfach auch hören.
Das war ein Spitzenalbum. Also ich muss sagen, das hat ja alles überstrahlt. Ich habe im PC 69 gestanden, es war natürlich samstags und dann schepperte natürlich dieser Song, ich kannte natürlich den Namen nicht. Ich bin irre geworden. Ich so, ey, wie heißt der Song? Den hatte ich die Woche davor auch schon mal gehört. Nur da das erste Mal. Und beim zweiten Mal ging mir da ein Licht auf. Ich so, der ist total geil. Ich habe Steffi Fuchs gefragt. Und sie meinte, ja, wieso? Das ist doch Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Ja gut, kenne ich überhaupt nicht. Wer ist denn Nirvana? Ja, so heißt die Band. Ja, kenne ich nicht. Dann dachte ich, okay, alles klar. Montag bin ich in die Stadt gegangen, bin ich zu Tommys Plattenladen. Ich sag, du weißt ja was, da gibt es jetzt diese Band... Nirvana Nevermind heißt die Platte, habe ich mir sagen lassen. Die würde ich jetzt kaufen wollen. Da hat er laut gelacht. Die ist doch schon letzte Woche ausverkauft gewesen. Bin ich zum nächsten Laden gegangen. Ich habe alle Läden abgeklappert in Gütersloh. Ich habe die scheiß CD nicht gekriegt. Ich habe es auch in Bielefeld versucht. Sie war nicht zu haben. Sie war überall ausverkauft. Und sowas von radikal, zwar weniger dran zu kommen, als wie jetzt heute so an Impfstoff zum Beispiel. Es war ungefähr wie, es war der Impfstoff von 1991.
Ja, das ist, das glaube ich.
Ich habe es einfach nicht gekriegt und ich habe sie mir dann irgendwann, vor 10 Jahren oder so, habe ich sie mir mal geholt. Auf dem Flohmarkt, da stand sie rum, da dachte ich, jetzt nehme ich sie mal mit. Weil irgendwann war es ja vorbei. Rage Against the Machine habe ich auch. Aber Rage Against the Machine ist so ein Ding, das hatte man sich schnell leid gehört, oder?
Eigentlich schon. Da Und da wusste man noch gar nicht, dass man es eigentlich noch die nächsten 30 Jahre weiterhören soll.
Ja.
Alles.
Eigentlich ich hatte so geil dieses, ist. Vor allem dieses. Ja.
Aber ich war da auch dann da schnell mit durch.
Ja.
Aber ich fand's geil natürlich. Also ich bin auch immer noch natürlich Riesenfan von dem Ding, was davor Inside Out hatte der ja gemacht. Da gab's ja, ja. Diese eine EP, Zack de la Rocha. Und diese Inside Out Nummer, also bei Spotify ruhig mal, wer ein bisschen Hardcore-affin ist und da auch Spaß an diesen Sachen hat, ist so ein bisschen so New School. Tolles Album, schön laut, krachig, bisschen Emo. Emo ist leider ein Wort, was so ein bisschen, der Uli sagte da, was ist eigentlich aus Hardcore geworden? Ich hatte ihm erzählt, ja, ich habe früher viel Hardcore gehört. Er so, was ist eigentlich aus Hardcore geworden? Ach ja, Emo! Hat er mich ausgelacht.
Nein.
Emo, Emo! Ja, Emo hat so einen leichten peinlich.
Aber ist Emo nicht auch schon wieder 10 Jahre her?
Waren so geschminkte Teenies, die sich geritzt haben. Das war natürlich ein bisschen peinlich, das gebe ich zu, aber...
Ich kann dir was sagen, was bei Hardcore wesentlich war und was früher auch kritisiert wurde. So, ist bei den Bands Stage-Diving erlaubt. Bei den coolen Bands war Stage-Diving erlaubt und bei denen, wo es nicht erlaubt war, oh, das war schon eher so der alte Mainstream so, ne? Gut, Motorhead, da war es nicht erlaubt, da haben sich die Leute zu Tode geprügelt und sind gestorben und waren alle eine Woche lang komplett taub, weil es eine Stunde lang eine Tortur war. Und bei Hardcore war es eigentlich ganz ähnlich, nur das plus dann noch, dass alle praktisch von der Bühne gesprungen sind ins Publikum wie die Irren. Also ich habe mich vorne ja eher selten aufgehalten, weil dann musste man entweder ausweichen oder man musste die Leute die ganze Zeit tragen, die ganzen Schwitzenden. Dann gab es auch Diskussionen, wenn Mädels mal springen, dann werden die angegrapscht, habe ich mal gehört.
Ja, ne? Ja, liegt ja nah.
Aber dann gab es auch korrekte Konzerte, wo das nicht, ja, es liegt nah, wo das nicht passiert ist. Und bei Biohazard war die Bühne immer auf und man konnte die Band praktisch nicht mehr sehen, es war ja alles voll von Leuten.
Ja.
Ne? Und bei Thump, hier war Jan Henrik ja auch, das war ja unglaublich. Unser bester Kumpel Jan Henrik, der den Captain Cosmotic spielt, der hatte dann eine Band Thump und hat auch eigentlich Crossover gemacht. Und die Konzerte waren auch, also das war bestialisch abgegangen, ist das. Unglaublich. Also wenn die auf der Bühne standen, alter Schwede. Ich stand ja auf der Bühne und habe die Konzerte gefilmt, weil wir wollten ja einen Videoclip machen. Und dann war ich bei den ersten 20, 30 Konzerten dabei und habe mit meiner Hi8-Kamera von der Seite immer so mitgedreht. Und dann haben wir später, erst bei uns im Wohnzimmer und bei mir im Zimmer haben wir einen Videoclip geschnitten. Auf dem Videorekorder war die ganze Band da und wir haben dann so Schnitt für Schnitt, Pause, Play-Taste, haben wir das gemacht. Und dann haben die bei der EMI gesagt, Peter Burz hat es gesagt. Peter Burz kommt vom Metal. Er hat gesungen bei der Band Steeler.
Ja,
wir verlieren uns hier in Details.
Aber bei Burzen hat er nicht gesungen.
Und bei Burzum hat er nicht gesungen, nein. Black Metal, auch interessant. Nee, dann hat Peter Burz gesagt, ja, dann schneidet jetzt mal einen richtigen Clip zusammen. Und das haben wir dann gemacht, das war ganz interessant. Haben wir so einem richtigen Schnittstudio mit einer richtigen Cutterin gesessen. Tatsächlich alle, die ganze Band hat daneben gesessen und der Cutterin gesagt, was sie machen soll. Oh Gott, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ist ja total absurd. Ich weiß auch gar nicht, warum ich war ja offiziell irgendwie so eine Art Regisseur für den Clip. Aber das war auch Quatsch eigentlich, dass ich dabei war. Ich meine, das war eine geile Zeit. Wir haben im Hotel gepennt, es wurde von der EMI bezahlt. Und
ja, so ein bisschen... So ein bisschen Doku immer, ne?
Hast du ja. Das war ein dokumentarischer Clip, Haunted. Ja. Zu dem Song Haunted. Und dann, wo der dann Premiere auf Viva hatte, in so einer Nils Bogelberg-Sendung, das war schon, muss ich sagen, Wahnsinn, dass das erste Mal von mir so, ja, von mir, ja, gut, geschnitten hatten wir den alle zusammen, aber dass dann da so ein Videoclip im Fernsehen lief, war krass.
Na klar.
Das war
krass. Ja, die hatten ja einen Major-Deal, Thump. Und vielleicht ein paar von euch können sich an den Schriftzug erinnern. Also
yeah.
Die erste Platte weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr so. Die zweite ist sehr gut gewesen. Exposure. Sehr gute Platte. Klar, so vom Sound Engineering ist es nicht mehr so ganz zeitgemäß. Das mag sein, aber von den Songs
spitze.
Macht total Sinn, da mal einmal vorbei zu skippen. Also haben sie echt einen Meilenstein gesetzt, finde ich, für diese deutsche Alternative-Kultur. Also für mich jedenfalls.
Für mich war es immer eine schöne Flucht mitzufahren. Dann tatsächlich zum ersten Mal diese ganze vermeintlich coole Arie mitzuerleben, so Backstage bei Rock am Ring. Und dann rannte einem auch mal so ein Rockstar vor der Nase her. super. Das Krasseste war, wo Janni meinte, aber das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Da bin ich doch gerade gefeuert worden. Das habe ich glaube ich auf jeden Fall erzählt in so einem Podcast Arbeit. Ich wurde gefeuert in fucking Halle, in dieser scheiß Druckerei.
Ja.
Und dann hat Janni gesagt, ja, dann komm doch mit nach Köln. Ja, wir fahren doch jetzt, wir spielen als Vorband zu Foo Fighters im E-Werk, also in einem echt kleinen Club. Und das war natürlich geil. Dann haben wir da gesessen mit den Foo Fighters so auf dem Sofa. Die hatten aber ihr extra Catering.
Die waren natürlich, jetzt muss man dazu sagen.
Und ich meine, das war Dave Grohl und dann ging der da rein, der von Nirvana.
Das war schon irre. Aber die Foo Fighters hatten dann zu der Zeit vermutlich einen gar nicht mal so viel besseren Chart-Einstieg als das zweite Album von Thump.
Die waren
das
auch so.
Sein, ja. Wenn sie, das lässt sich natürlich alles nicht so richtig vergleichen, so, ne? Aber wenn man es an so einem Ding ausmacht, dann wird einem schon bewusst, dass das. Ich habe das nicht so richtig gecheckt von Gütersloh aus. Ich habe viel nicht gecheckt in meinem Leben. Jetzt ist es anders. Heutzutage verstehe ich alles. Ja. Alles, jeden komplexen. Aber Nirvana, jetzt springe ich nochmal zurück auf Nirvana. Nirvana hatte natürlich diese Wahnsinnsrotation auf MTV. Also es lief eigentlich nur Nirvana.
Ich finde das Zweifelsfeld bis heute super geil. Ja. Das habe ich mir nicht so leid gehört wie Rage.
Und Freddy, mein Kumpel Freddy aus der Oberstufe. Übrigens bei Thump war er auch mein Kumpel Steffen. Bis heute mein Kumpel Steffen, der Schlagzeuger dabei. Also wir waren alle so ein bisschen miteinander verbandelt. Tolle Sache. So die Locals aus Gütersloh. Freddy, der hatte immer den heißen Scheiß von MTV parat. Der kam auch an mit Hang on the Pump von Cypress Hill und so. Und diese ganzen Sachen habe ich alle immer über Freddy so mitgekriegt, weil MTV in Niehorst nicht ausgestrahlt wurde. So ist es nun mal. Und genau, die Nirvana Power Rotation auf irgendeiner Party war dann so klar, das ist der Song des Abends. Das ist der Song. Wir freuten uns eigentlich nur auf den Moment, wenn Nirvana gespielt wurde. Und neben mir saß Nils, den kannte ich noch von früher aus der Grundschule, der war so ein bisschen ruhig. Ja, er saß da, er war ruhig. Ich weiß nicht, freute er sich auch auf Nirvana? Keine Ahnung. Ich guckte hin und wieder so rüber. Er war immer noch ruhig. Vielleicht, er war eigentlich nie so der Typ, der viel redet. Dann guckte ich irgendwann rüber und sah den bis heute längsten Kotzestrahl meines Lebens. Er kotzte in den Partykeller. Ich behaupte, an die 3 Meter flog die Kotze von jetzt auf gleich.
Die Kinder vom Bahnhof Gütersloh.
Ja, an dem Tag, an dem Nirvana kam.
Ich weiß noch, einer, der hieß, ich nenne ihn mal Michael, der hatte sich in der alten Weberei so besoffen und dann saß er. Ich meine, die alte Weberei war ja immer sowieso jeden Freitag komplett kaputtgeschlagen nach den Partys immer. War ja basic.
Du bist wieder zurück, Rolle rückwärts in die 80er.
Ist das? Nee, das ist kein 80er. Ich würde sagen 90er, Anfang 90er. Wie er da, der Michael, wie der da saß auf seinem Stuhl und kotzte und kotzte. Also er saß praktisch, hatte den Kopf in seinen Armen und guckte praktisch auf den Boden und kotzte die ganze Zeit. Und die Lache sickerte fast auf Knöchelhöhe um seine Schuhe rum und er kotzte immer weiter. Es war aber so, dass es damals keinen gekümmert hat. Der saß da halt. Übrigens, kotzte warst du mit bei Hammerhead eigentlich? Nee.
Aber ich kannte einen Hammerhead-Typ war später mein Kollege bei Viva. Aber den kannte ich.
Ja, aber der Sänger ist ja hier, der wohnt ja hier in Nippes.
Ach so.
Hammerhead, da bin ich einfach mitgefahren und dann haben die gespielt. Das war in Oerlinghausen, bei Öckermann. Im JZ Oerlinghausen. Und dann war schon so, aber das ist eine schlimme Punkband. Und dann war es so, dass die, also ich hatte, mein erster Eindruck war so, Glatzenpunks ohne Zähne, war mein Eindruck. Ich glaube, das stimmt heute nicht mehr ganz, aber es war, sie hatten ein interessantes Erscheinungsbild und dann musste der, dann ist der Bassist ist einfach weggegangen, so. Also der ist so weggegangen von der Bühne, beziehungsweise da gab es gar keine Bühne, es war im JZ, die spielten auf ebener Erde mit dem Publikum und der ging dann einfach so weg und hinter der Band, also hinter der Bühne wäre schön, nein, hinter der Band war eine Tür. Und da ging der raus aus der Tür. Also der hörte auch auf zu spielen und kotzte dann da. Mhm. Während des Liedes. Mhm. Die anderen spielten einfach alle weiter.
Okay.
Ja? Und der Schlagzeuger hat das später, ein paar Lieder später auch gemacht. Da hörte das Schlagzeug einfach auf mit dem Song, dann ging der raus. Ich glaube, der hat aber nur gepisst. Also ich dachte, das ist nicht schlecht, dachte ich. Das ist nicht schlecht. Das kann man machen. Das ist eine Steigerung.
Ist ja, auf jeden Fall
eine richtig harte Punkband ist. Poison Ivy haben wir verpasst.
Poison Ivy, also dieses Abliefern, das habe ich auch nicht hingekriegt. Also wenn ich gekotzt habe, war die Party vorbei.
Ja, ich zeig das auch nicht. Du kannst doch nicht danach nicht wiederkommen, dir so eine Gitarre umschnallen oder Bass oder was und dann einfach weiterspielen. Nee,
also wirklich, ich bewundere diese Menschen.
Das hat dieser auch gemacht. Der hat sich den Finger in den Hals gesteckt, hat gekotzt und dann hat er weitergesoffen. Er hat sogar extra gekotzt, um danach weiterzusaufen.
Und Jan hat auf dieses Party gekotzt, dann direkt die Wodkaflasche an den Hals und ist danach noch nach Bielefeld getrennt.
Oh Gott!
Und Bielefeld ist dieses, das ist diese eine große Stadt, die
von Gütersloh aus groß
ist. Das Berlin in OWL ist das.
Es gab ja auch immer dann diese Hitlisten damals von den Supersongs. Nirvana lief, dann kam in der Regel Face No More oder Rage von Face No More. War einfach die Platte, war der absolute Hit, The Real Thing mit Epic.
Mhm.
Und
klar.
Zombie Eaters war der andere Hit und kam nach Nirvana oder von Nirvana kam Zombie Eaters. Prong kam damals auch oft noch, ne?
Ja.
Rage. Ja, das war oft immer dieselbe Reihenfolge, aber man wusste dann auch, jetzt kommt meine Phase. Wann kommt denn wieder eine gute Phase? Denn es wurde ja damals alles eigentlich gespielt in den Clubs, in den Discos, in den Läden. Und man wartete dann auf seine Phase, auf die eigene Phase. Und wenn die dann kam, dann hat man sich gefreut. Aber vielleicht ist das gar keine Retro-Geschichte. Vielleicht ist das immer noch so. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich im Underground war, das ist ja auch nur 2 oder 3 Jahre her,
ja.
Da habe ich auch auf die Phase nochmal gewartet. Und da war ich schon lange über 40 und freute mich, wenn es dann von Samstag auf Sonntagnacht irgendwann dann so um 4, 5 im Underground richtig hart an zu scheppern fing.
Ja.
Ich habe dann da auch nochmal getanzt, gehampelt. Fand es dann aber auch irgendwann grenzwertig, weil ich dann einfach zu der Musik von früher natürlich, ja. Oder auch mal Slipknot lief dann so dazwischen. Ne? Underground hatte ja auch ein paar neue brachiale Dinger. Aber ich war dann einfach so, ich war wie, als wenn der Vater dann da mit seinen Kindern tanzt. Und das ist dann irgendwann, da muss man sagen, da muss man die Reißleine ziehen. Und, aber zu der Uhrzeit hat es gar keiner mehr gemerkt. Also und auch bei der Beleuchtung hat, glaube ich, keiner bemerkt, dass ich älter bin.
Ja, das ist immer so dieser Konflikt, ne? Am besten direkt 3 Bier. Ich möchte noch einmal gerade sagen, dass mir die Bad Brains auch nie langweilig werden, weil die Bad Brains finden ja...
Da kenne ich mich zum Beispiel gar nicht mit aus.
In jeder Hardcore-Doku, auch in der des ZDF, werden die sehr hochgehalten, quasi mit dem Hintergedanken, Punkrock ist irgendwie weiß, aber erfunden haben es eigentlich auch die Schwarzen, wie so häufig.
Ja,
jetzt weiß ich gar nicht, darf man weiß,
Chuck Schwarz. Berry hat es erfunden, so muss man es auch einfach sagen. Chuck Berry hat es erfunden. Guck, hör dir mal Johnny B. Goode an.
Also Elvis jedenfalls nicht, nicht? Sagen wir mal so, es gab Rock'n'Roll vor Elvis und es gab Rap vor Eminem. Und die Bad Brains waren da auch ganz, gibt es auch einen geilen Song von Sick of It All, wo sie da dem Professor No, Sänger,
Dr. No,
huldigen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte jetzt mit dem ganzen Quatsch abschließen und wollte mich in das Jahr 1999 hervorwagen. Da war ich Praktikant bei Viva 2, war natürlich eine aufregende Zeit. Ja, hatten auch ein paar so diese Hardcore-Roots, aber das war so... Dieses Hardcore-Ding war auch so sehr provinziell vereinzelt verteilt. Also man kann bis heute jemanden treffen, der dann so total darauf abgeht. Aber eigentlich ist es eher die Seltenheit. Also es gab schon viele, die das abgefeiert haben, aber also aus heutiger Sicht ist das irgendwie echt auch weg, ne? Na, wie auch immer. Also es war 1999.
Wo sollte es stattfinden? Ich weiß es nicht.
Und Nils Ruf hatte einen gewissen Verschleiß, was seine Interviewpartner anging. Die wollten alle nicht mehr wiederkommen. Die Hip-Hopper haben den Mund nicht aufgekriegt. Die waren immer so ein bisschen so, gut, Nils war rhetorisch natürlich auch ein Monster. Und alle Menschen mit einer gewissen Sensibilität, da hinterließ er nun verbrannte Erde. So, das war zu beobachten.
Das überrascht.
Das überrascht jetzt vielleicht, wenn ich das so sage. Der Programmdirektor Stefan, im Geiste verwandt mit dem Herrn Ruf, sie teilen bis heute den Humor auf eine Art.
Ja. Ich bin bei Facebook mit ihm befreundet.
Stefan ist, gut, um Gottes Willen, also Dokumentarfilmer, sehr renommiert und alles ist schon irgendwo...
Ist er nicht Realisator?
Realisator, super Typ. Und Stefan wollte nun Nils eine Lektion erteilen und kam mit dieser VHS-Kassette um die Ecke. Hier, die kommen demnächst in deine Sendung. Die musst du interviewen, Nils. Dreifach Platin in den USA. Spielte das Tape ab und es waren 9 Männer mit Blaumännern auf der Bühne und machten alles kaputt. Und es war, wir wüssten nicht, was ist das jetzt? Und Markus Meske, der eigentlich mehr so in diese Muse-Richtung, der hatte auch diese Hardcore-Roots, ja, aber er war doch ein bisschen mehr in dieser Muse-Rock-Richtung dann unterwegs, Incubus und so.
Ja.
Nils und ich, wir saßen vor der Glotze und wir waren fassungslos, weil wir es alle so geil fanden. Und naja, das war Slipknot dann. Das Zeitalter von Slipknot wurde eingeleitet und die haben alles gemischt. Drum and Bass.
Death Metal auch.
Death Metal, Grindcore,
Lärm.
Crossover.
Einstürzende Neubauten eigentlich auch.
Der Wahnsinn. Und dann hatte Nils das Interview. Ich konnte leider irgendwie nicht mitkommen. Sollte ich irgendwie. Du war irgendwie ein bisschen schwierig. Die haben auch alles kaputt. Der Clown hat alles kaputtgeschlagen.
Ja, man muss aber eins sagen, sie hatten extra so einen Oma, so eine Oma-Küche dafür, oder so ein,
ja, genau.
Oma, also gab es da irgendeinen Set-Designer bei Kamikaze, ich weiß nicht, es war so ein,
Markus alles
so ein Oma-Wohnzimmer. Die saßen an so einem gemütlichen, schönen Wohnzimmertisch wie bei der Oma und hatten Kaffee und Kuchen auf dem Tisch
stehen. Doch, wir hatten, das war das Ambiente.
Ja, wir hatten Requisiteur unten, ja, aus dem Studio.
Und in dem, so, in dem Ambiente hat jetzt Nils ja versucht, diese Monster da zu interviewen.
Mhm. Ja, und die müssen, also, ja, also ich meine, wir haben es kaputt geschlagen.
Die haben alles kaputt geschlagen. Die fingen dann ja an, so die D-Tassen. Und hat der Clown nicht noch auf diesen Kalender gepisst?
So, auf den Nadelkalender hat er gepinkelt.
Und irgendwie war es tatsächlich auf Ansage so, es hat funktioniert. Also Nils war ein bisschen sprachlos. Er war so ein bisschen so, ja, hat ihn nicht so ganz. Irgendwie hat es ihm, nee, es hatte komische Vibes irgendwie. Naja, die waren auch so Dauerdruff in den Bandjahren, ne? Dagegen waren wir nur besoffen und nur auf Kokain. Aber schwierig. Aber Slipknot zuletzt vor 2 Jahren gesehen, also das letzte Album war ja noch so toll.
Du hast, ja, ja, das ist total geil.
Eine tolle, tolle, tolle Band und das war auch der Moment, wo ich mich gefragt habe, warum höre ich eigentlich kein Metal? Was bin ich eigentlich für ein Idiot? ich muss doch Metal hören. Und dann habe ich auch alles so ein bisschen nachgeholt und dies und das und irgendwann habe ich mich gefragt, warum höre ich eigentlich kein Indie? Hab ich Indie nachgeholt und da habe ich nochmal Bad Brains gehört und dann habe ich mich gefragt, warum höre ich eigentlich kein Reggae? Warum höre ich eigentlich kein Jazz? Alles. Ich höre alles. Und jetzt fahre ich auch manchmal durch Berlin und höre Haus.
Ach, jetzt geht's aber.
Und zwar los. Ist auch witzig, Dominik aus der Eifel ist das, ein DJ. Der heißt Dominik Eul. Ja, weiß nicht so genau. Melanie kennt den, hat ihn mir irgendwie empfohlen, er hat im Radio gehört. Der ist ja DJ und Vogelkundler.
Hoch.
Ornithologe. Dann gibt es noch so Interviews mit dem, da erzählt er die ganze, ja, jetzt kommen wir. Ja, der und der Fink, da, wir warten ja schon, der hat jetzt hier die Zeit, der muss ich eigentlich fortfliegen. Er erzählt ja die ganze Zeit von Vögeln, das ist eine ganz schräge Geschichte. Und, so. Dann geht er ins Studio und macht Musik. Und
House,
Deep House, Techno, kann ich nicht differenzieren, kenne ich mich nicht, warte mal, ich sag euch mal gerade den Namen. Aber Thilo, in der Zeit kannst du ja irgendwas.
Ich war erzählen. Mal auf der Reeperbahn in so einem Club, der sah aus wie, ein Krankenhaus und da lief angeblich Deep House. Ich kenne mich aber, der kann ich mich jetzt nur blamieren, aber das war so.
Dominik Eulberg. Mhm. Also, das ist meine Eintrittskarte in die Hauswelt.
Mhm.
Finde ich einfach gut. Tanz der Moleküle, ein Spitzensong.
Oh ja, den finde ich auch gut.
Kennst du?
Ja. Tanz der Moleküle? Nee, aber da hätte ich jetzt gedacht.
Nein, Tanz der Glühwürmchen.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist doch Mia.
Stimmt, stimmt. Ja, das finde ich gut. Also bis heute arbeite ich eigentlich daran, weil weißt du, Thilo, wir haben auch gleich wieder die Stunde voll und ich will ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Resümee und irgendwie will ich auch.
Aber also, ich will noch weiter quatschen.
Ja, das machen wir auch. Aber ich wollte noch sagen, dass es einfach Sinn macht, sich für alles zu öffnen, weil jedes Genre bietet einem was.
Hat auch
was
für zu bieten.
Da wird es auch Nummern geben, die
einem gefallen. Ja, das verstehe
ich nicht, ich weiß. Man ist immer so stimmungsgeladen. Klar, dann ist man aggro beim Autofahren und dann hört man ja so ein Napalm-Death-Konzert. Also Napalm-Death ist ja auch eine Spitzenband, muss man sagen. Oder die alten Sachen von Entombed hier im Death-Metal-Bereich.
Entombed habe ich nie gesehen, aber Napalm-Death mehrfach. Und ich weiß noch, dass beim letzten Konzert, oder vorvor, keine Ahnung, es war in Bielefeld im Forum, habe ich sie einmal gesehen. Und da hatten die an sich einen brillanten, geilen, glasklaren Sound mit ihrem Lärm. Und dann war eine Box kaputt. Die hat immer gemacht. Und es war unglaublich, wie schön filigran dieser Lärm vom Napalm Death sein kann und wie störend dann so ein Störgeräusch in dieser Box sein kann. Lärm im Lärm. Und das hat wirklich genervt. Und dann haben die unterbrochen für eine Viertelstunde und haben den Fehler behoben und danach weitergespielt. Und es war viel besser. Es war nicht mehr so ein Lärm, weißt du? Was war denn dein erstes Konzert?
Hip-Hop Jam gab es damals mit Too Strong, auch eine Too geile
ja. geile. Habe ich gefilmt, habe ich auf der Bühne gestanden und
aus Dortmund, die waren auch eine geile Power. Verfolge ich auch bis heute.
Ich muss mein Konzert, ich glaube, es war Zeltinger und zwar auch in der B-Bereich, ich glaube Jürgen Zeltinger.
Zeltinger?
Ja, der auch live ganz weit weg von Kölschrock war. Es war auch brachialer Punk. Ich weiß, dass das erste Konzert, was ich gesehen habe, das war bei uns in der Stadthalle in Gütersloh. Und da spielte, glaube ich, es war eine Schülerband und die hieß irgendwie wie Schools Out oder das wäre ja ein Song von Alice Cooper, ne?
Ja.
Ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas. Und das war das erste Mal, dass ich ein großes Laut, ich habe es als groß und schrecklich laut in Erinnerung. Es war wahrscheinlich total Pillepalle. Es war nämlich so eine Jugendparty nachmittags mit auch Luftballon und allem. Und ich fand nur die Welt des Konzertes da irgendwie irritierend. Da war ich vielleicht 7 oder 8. Und da waren wir mit Mama irgendwie. Und ich dachte nur, boah, was ist da denn da? Das ist so schemenhafte Erinnerung. Aber das Jugendkulturring hatte da so ein paar Sachen. Ich kann gar nicht genau sagen, was das erste war.
Mein erstes, dieses hier, so AJZ und so, war Killing Time.
Echt?
Aber der Sänger war, glaube ich, ein anderer, ne? Das Killing Time Konzert war so ein bisschen strange.
Das weiß ich nicht mehr. Ja, die hatten aber nur eine Platte, die eine halbe Stunde ging.
Brightside,
genau. Ich glaube, also Zeltinger konnte ich damals nur empfohlen. Ja, ich glaube, der Gitarrist ist auch schon tot. Egal, das ist Musikerlatein. Und dann war ich auch schon ziemlich schnell bei Pink Floyd im Müngersdorfer Stadion, wo wir dann so hingefahren sind und dann das Konzert und mit den fliegenden Schweinen und diesem Kreis. Ich glaube, das war 89. Das war, glaube ich, das war auf jeden Fall das erste richtig große.
Krass.
Ein Jahr später Stones. Aber Pink Floyd war geil. Als das Konzert zu Ende war, mussten wir dann noch bis 5 Uhr morgens auf unseren Zug warten. Und haben dann so in der Weltstadt Köln, die wir ja damals noch gar nicht so gut kannten, haben wir dann so die ganze Nacht sozusagen irgendwie über die Bühne gebracht.
Boah, mit
rumlaufen. Ja, und weil das war ja so ein Giga-Riesenkonzert und die ganze Stadt war voll von Leuten, die bei dem Pink Floyd-Konzert waren. Und die haben alle geschlafen. Also die haben vorm Dom geschlafen, die ganzen Bänke waren belegt. Der Bahnhof sah aus wie nach einem Atomunfall. Überall Leute am Pennen, in den Schließfächern Leute am Pennen. Vorm Dom auf der Platte am Pennen, überall. Ja, die ganze Stadt voll mit Leuten von dem Konzert, die dann irgendwie nach Hause mussten. Das war schon abgefahren. War ja auch im Sommer, war super geil. Extra Züge fuhren dann dahin.
Und liebe Leute, die Gosi-Johans wären ja nicht die Gosi-Johans, wenn sie nicht dieses super geile Besatzungsradio gehabt hätten.
BFBS.
Und wir waren der Popkultur immer einen Sprung voraus. Also euch. Ihr denkt, ihr wart cool, aber wir hatten BFBS und wir waren euch immer um eine Nasenlänge im Voraus.
Ja, weil wir die Besatzer vor der Haustür hatten.
Und also diese Geschichte möchte ich auch mal noch womöglich abschließen, dass ihr nicht mehr von diesem Sender eh und je hören werdet. Und zwar, da war einmal so eine Nummer 1. Ich dachte, was ist das für ein geiler Song? Und es war Natasha Bedingfield.
Wer war das denn nochmal? Ah ja, okay.
Ja. I love you. So, ja. Und dann, es fällt mir auf, ist die Anekdote echt ein bisschen schwach. Ich habe angerufen bei dem Radio. Ich habe gefragt, was ist das für ein Song?
Ja.
Ein freundlicher, englischsprachiger Mensch abgehoben und hat gesagt, Natasha Bedingfield, das ist die neue Nummer 1.
Ja.
Und das war's. Das war die Anekdote. Ich habe bei BFB.
Hey! Das ist ja ein Kracher.
Das ist ein Kracher.
Was ist hier noch mit New York Hardcore? Sick of It All. Ich glaube, ich habe keine Band öfter gesehen als die. Sick of It All ist eine Band, die immer solide. Vielleicht sind das die AC/DC des Hardcore, oder?
Vielleicht.
Weil ich meine, dass die machen einfach immer weiter, bringen immer eine Platte raus, immer mit ihren 3 Akkorden auch. Und es sind auch viele Hits dabei. Und die sind auf der Bühne. Die liefern dann da ihre Show ab, dass die Fetzen fliegen. Integrity, Simon.
Ja, das war auch laut, ne?
Ich finde, jetzt gibt's auch, das ist noch so ein kleiner Unterpunkt, Bands mit einer Story. Die Story bei Integrity war, weißt du noch, was die Story bei Integrity war?
Der Sänger schaut so krass aus, bis er Blut kotzt.
Ja. Nach jedem Konzert muss er Blut spucken und sein Kehlkopf, der hätte sich schon gespalten, hat man gesagt.
Ah.
Ja. Also bei dem Konzert, was ich gesehen habe, kann ich bestätigen, er hat wirklich abartig geschrien. Ob das Sinn macht, sich so zu zerstören. Ah. Konzert war aber mega geil.
Ja,
war wie, ist geil. Das, wie ging das nochmal an? Milcha!
Ja.
Bom, 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 bom. Ja. Auf jeden Fall top. Face No More, kennst du die Story noch?
Nee.
Mike Patton zieht sich die Hose runter und zieht die Arschbacken auseinander.
Und dann?
Konnte man ihn ins Arschloch gucken, hat er auch gemacht.
Und war das ein interessanter Einblick?
Ich weiß nicht mehr, ich fand es nur krass, dass er es wirklich macht.
Hat er wirklich gemacht?
Ja, hat er wirklich gemacht. Das hat er gemacht.
Ja.
Turbo Negro, die Story?
Rakete in den Arsch wird angezündet.
Genau. Auch gemacht.
Dem habe ich.
Hake ich auch mal ab.
Dem habe ich mehrfach beigewohnt.
Und die Band ist angeblich schwul, ist aber angeblich komplett hetero. Hat sich mal geoutet.
Sie wollten auffallen.
Ich glaube, das haben wir letztens irgendwann schon erzählt.
Sie wollten einfach auffallen.
Und die Story bei Danzig, die habe ich letztens auch erzählt, Danzig, ne? Dass Danzig angeblich Angst hat, dass er zu klein ist und dass es deswegen Markierungen gibt auf der Bühne, dass die anderen Musiker ihm nicht zu nahe kommen, dass nicht so auffällt, dass er so klein ist.
Das macht Sinn.
Und da habe ich aber beim Konzert habe ich immer so oben versucht, auf die Bühne zu gucken, ob diese Linien da sind. Aber die PC-Bühne war damals, das war zu hoch, ich konnte das nicht abchecken.
Okay. Aber Peter Steele hat ihn nicht begleitet mit der, auf der Gitarre.
Nein.
Wahrscheinlich waren die anderen Musiker auch nicht so viel größer als er.
Motorhead, lauteste Band, kann man definitiv sagen, ist Fakt. Und zweitlauteste Band, Helmet.
Ja?
Ach, fürchterlich.
Ah ja.
Das war auch. Und Kassierer, weißt du das auch noch?
Herr Kassierer ist ja auch.
Die haben ja mehrere Show-Elemente.
Ja, ja. Ja, ich habe Wölfie auch mal nackt gesehen. Klar.
Also, der eine Show-Effekt ist, dass Nikolai Sonnenscheiße sich bückt und der Bruder von Wolfgang Wendland ihm mit dem Handschuh in den Arsch packt, mit dem Finger in den Arsch packt. Dann rauszieht, den Handschuh abstreift von der Hand und ins Publikum schmeißt. Das ist auf jeden Fall bisher immer so gewesen, wenn ich die Kassierer live gesehen habe. Angeblich ja auch die einzige Band, wo die Leute anziehen, anziehen, brüllen. Ja, ja, das sind die
Kassierer habe ich durch Zufall im Bielefeld.
Das wollte ich nämlich noch. Simon hat die Kassierer nämlich bei uns entdeckt und das war wirklich früh Anfang der 90er.
Ja, so.
Und ich erzähle nur die Vorgeschichte und dann erzählst du die Hauptgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich woanders war am Wochenende. Samstags musste man ja immer was machen. Wir haben ja zwei Folgen damit vollgequatscht. Ich war sonst wo und Simon war im AJO. AJO ist, wir haben das schon erklärt, AJZ, Arbeiterjugendzentrum Bielefeld. Es ist ein echt kleiner, verrotteter, schöner Club, wo damals nur Gebrate abgefeiert wurde auf der Bühne. Also wirklich alle Extrembands spielten da. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, ob es das noch gibt oder ob sowas da überhaupt noch stattfindet. Jedenfalls, Simon war im AJO und hatte gesehen,
also dass ich im AJO war und du nicht, das war eine etwas atypische Situation. zufällig. Und ich habe aber direkt gemerkt, okay, das ist irgendwie, glaube ich, lustig. Ich habe aber den Humor nicht direkt verstanden. Aber sie erzählten was von der riesigen Schlauchkatze im Universum. Oder also mein Glied ist zu groß, haben sie, glaube ich, auch schon gespielt. Aha. Fand ich sehr direkt. Musste aber dann doch am nächsten Tag dann ein kleines bisschen schon auch kichern darüber.
Du hast das so erzählt, wie letztens in unserer Sendung Splatter. Statt Splatter-Szenen hast du einfach Liedtexte von den Kassierern mir die ganze Zeit zitiert.
Ach,
Sex mit dem Sozialarbeiter hast du mir zum Beispiel zitiert. Weißt du, was die gesungen haben? Ich spritze ihm in den Bart, das bringt ihn so richtig in Fahrt. Und dann hast du mir so diese Texte zitiert.
Ach, guck.
Ja, ja.
Konnte ich mir die merken?
Ja, so ein paar konntest du dir merken.
Scheinbar waren diese Texte
auch sehr begeistert. Und du hast auch erzählt, dass Wölfi direkt nackt war.
Die Kassierer, die sind gut, ne? Ich bin mal, hab den Fehler gemacht in Köln, dass ich im Taxi aufs Kassiererkonzert gefahren bin.
Und wo war da der Fehler?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin direkt in so einem Punk-Elend aus dem Taxi gestiegen. Da dachte ich so, das ist mir jetzt auch zu viel Gefälle hier. Nächstes Mal
fährst du besser mit dem Amlang hingefahren.
hättest du mal das Fahrrad genommen, du. Irgendwie, da fühlt man sich doch direkt, man will ja auch immer so ein bisschen sich eingrooven und so, aber da hatte ich den Eindruck, was hast du jetzt für ein Standing hier?
Ja, haben wir jetzt eigentlich so Soundtrack of All Life, wir sind völlig abgekommen vom Thema wieder, ne? Wir haben jetzt alles so zum Thema Musik.
Wir sind in der Punkgosse.
Diese ganzen, in der Punkgosse und die ganzen, wir wollten doch eigentlich unsere besten Platten aller Zeiten aufzählen. Ja,
das haben wir nicht hingekriegt.
Ich habe hier noch so stehen, so die Ärzte, die Nummer 13. Die Ärzte, die Platte 13, die fand ich unglaublich geil. Und von Turbo Negro, Apocalypse Dudes.
Boah! Poison Idea.
Poison Idea, Feel the Darkness.
Toll!
Poison Idea war schon, das hat mich schon geschockt, wenn ich so in dieses Booklet reingeguckt habe, wo dann diese Typen da auf der Bühne waren und alle so am Bluten übers Gesicht.
Verstörend.
Muss die härteste Band, also das ist auf jeden Fall.
Ja.
Fugazi habe ich mal live gesehen, der hat überhaupt keine Hits gespielt, Waiting Room.
Nee?
Nein, hat einfach keine Hits gespielt. Dann hieß es immer so, Fugazi ist eine korrekte Band, der hat immer nur ganz wenig Eintritt. Ian McKay, ne?
Ja.
Und war auch, glaube ich, nur 8 Mark. Und dafür hat man keine Hits gespielt. Eins, Repeater. Nein, das war's. Alles andere kannte ich nicht. Dafür gefiel man sich so in dieser Pose wie, das habe ich nicht nötig, ich muss hier keine bekannten Lieder. Und dann, also das war irgendwie eine meiner größten Enttäuschungen, muss ich sagen. Das fand ich echt armselig.
Ja, wir feiern hier so ein bisschen den Hardcore ab und
Naja, das ist jetzt euer Problem. Das schreibe ich dann am besten später auch in die Beschreibung. Heute ein bisschen speziell.
Ja.
Special Interest.
Ich war auf so einem Weaker Thans Konzert. Meine Freundin, meine damalige, schleppte mich damit hin im Stollwerk. So ein bisschen so eine anspruchsvolle Hardcore-Band, bisschen so New School. Da war Olli Schulz und der Hund Marie
Vorband.
Und der machte quasi ein Stand-up über Agnostic Front und hat die dermaßen durch den Kakao gezogen. Und ich habe mich kaputt gelacht.
Ja,
ich dachte mir, das war doch mal jetzt allerhöchste Zeit. Aber das war auch der Moment, wo ich mir dachte, was ist das, was dem du hier so nachhängst? So, ja, also Zeit für ein bisschen Reflexion. Und also einen ähnlichen Moment hatte ich letzte Woche. Da habe ich diese ZDF-Doku, die kann ich empfehlen. Punk ist ja immer unterhaltsam. Habe ich geguckt mit dem Hardcore-Dingen, Hardcore-Part. Da kommen tolle Leute zur Sprache, wie ne? Ian McKay im O-Ton. Der DOA-Frontmann, meine ich Frontmann. Henry Rollins. Also da sind wirklich die Eckpfeiler dieser Bewegung, die so ihren Ursprung zwischen 1980 und 1982 hatte. Ne? Und dieses Hardcore-Ding, was wir jetzt so abgefeiert haben, das war dann irgendwie so im späteren Verlauf. Und 80, 81, 82, so Anti-Reagan-Ära und so, da haben die sich bei Black Flag im Publikum wohl wirklich unerträglich auf die Fresse gehauen. Also Flea von Red Hot Chili Peppers sagte, er wäre auf dem Black Fleck-Konzert gewesen, hätte es zum Kotzen gefunden.
Weil echt?
Alle auf die Fresse, hast du irgendwie die falsche Frisur, kriegst auf die Fresse. Hat sich auch immer viel rechter Pöbel eingenistet. So, und dann war der eine Gitarrist von den ganzen Roses, den kannte ich jetzt nicht so richtig, aber ich glaube, man kann ihn kennen.
Slash.
Nee, der andere war dann Bassist.
Darf man kriegen.
Glaube. Der meinte, ja, so dieses Punk-Hardcore-Ding, das fand ich natürlich geil, aber 1982 war es für mich dann auch durch. Und dann dachte ich mir so, okay, es ist 2021 und ich höre es immer noch manchmal im Radio.
Nein.
Ja, da steht man dann manchmal so richtig doof da, ne?
Aber ja, aber wie doof stehen wir eigentlich da, dass wir nach 2000 hier nichts
erwähnt haben?
Jetzt haben wir uns als die mega Rock-Oppers hier gerade geoutet, die nach, ja, was soll man sagen? Kraftklub finde ich geil, aber das ist, weil ich habe Kraftklub angefangen zu hören, weil die mich so an The Hives erinnert haben.
Ja.
Ich fand die ersten drei Platten, oder waren es zwei, die schwarze und die weiße habe ich gehört, die fand ich beide mega.
Ich habe wahnsinnig gerne Sido gehört, die ersten beiden Platten, dritte auch.
Ich bin natürlich ein Poser und sage, von Sido gefällt mir Straßenjunge am besten.
Straßenjunge,
weil das so ein Hauptding ist.
Gutes Ding ist das.
Ja.
Auf der zweiten, das war ja, wo Bushido dann so auf Gangster machte, hat ja Sido ganz klare Kante gezeigt und ist auf Straßenjunge gegangen. Heute weiß ich manchmal nicht, so bei Sido hat manche Sachen gefallen mir eigentlich immer noch gut. Aber wer mir so, ja, also eigentlich auch all die Jahre gut gefallen hat, das, ja, cool, Savage, muss ich einfach sagen.
Mhm.
Hat mich auch mal eingeladen auf Konzert nach Köln und da war dann auch wieder so dieser Moment, der, wie bei den Hardcore-Bands, so, jetzt nochmal die alten Sachen. Und dann von seiner alten EP hat er dann da so ein Mini-Medley rausgehauen. Das kannten aber, glaube ich, alle da. Da war es ein bisschen anders. Da ist LMS und so, das sind so ein bisschen recht derbe Texte. Ja, die Texte sind ein bisschen daneben. Aber so seine Karriere insgesamt, naja, bin ich schon ein großer Fan von Savage, muss ich schon sagen. Finde ich schon gut und der ist jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren hat so ein bisschen politische Dinge mal eingeordnet. Der hatte ja ein Kollabo-Album mit Xavier Naidoo und hat da auch auf seine Art klare Kante gezeigt. Das fand ich sehr angenehm, so wie er seine Attitüde hatte. So gar nicht diese Moralgeschichte. Er hat ja so einen türkischen Vater, aber der türkische Vater war systemkritisch in den 80er, war, glaube ich, links und ist in den Knast gekommen und da war einfach der Savage immer auf Kriegsfuß mit der Politik so und hat sich da immer irgendwie anders kommuniziert in seinem Battle-Rap-Ding. Egal, ich finde ein spannender Typ, das wollte ich nicht vergessen, ihn genannt zu haben, aber auch Samy Deluxe hat mir immer viel Freude bereitet, ganz klar. Und jetzt habe ich die Rapper. Und letztens habe ich auch dann auf Arte Herbert von Karajan mir mal angeguckt, Berliner Philharmonie.
Das ist ja wie du Herbert von Karajan. Herbert von Karajan.
Herbert von Karajan, der kann aber auch was.
Und ja, aber dann, der ist ja schon lange unter der Erde.
Ist er? Ja, natürlich.
Von Karajan.
Ja, na klar.
Und der ist schon dreimal
und dann verwest. Aber Berliner Philharmonie und dann so 1968, 69 oder vielleicht 70er auf Film gedreht.
Ja, fett.
Oh, okay. Was haben sie gespielt? Beethoven, glaube ich. Ganz fantastisch. Symphonie habe ich jetzt vergessen. Ganz fantastisch. Da habe ich so ein bisschen mir Beethoven reingezogen. War also auch toll.
Naja gut, es war ja auch das erste Mal Morricone zu sehen. Eine Wahnsinns-Gänsehaut. Morricone spielt ja jetzt auch parallel zu all diesen drei Folgen, die wir gesehen haben. Das war, glaube ich, die erste CD, die ich mir gekauft habe, war, das weiß ich noch, Danzig Luzifug, Danzig 2. Und direkt eine Woche später auch im Mediamarkt Best of Ennio Morricone schon. Das war direkt die zweite CD schon, die ich hatte.
Ja. Und dann müssen wir noch nennen, die Fotzen.
Tot gehört.
Die Fotzen sind im Club von Sixten.
Was? Das kenne ich nicht. Ja, bei Hip-Hop kenne ich mich ja eh nicht so aus.
Ja, da gibt's immer die Modus Mio Playlist, die State of the Art.
Am Ende haben wir uns einfach versucht, komplett nochmal das eigene Gehörgrab zu schaufeln und dann so Sachen zu gucken, die total abstrakt waren. Ich war bei Sun. Kennst du Sun?
Nee.
Sun-O, so geschrieben. Das ist der Sänger von Mayhem hier, die aus
Black Metal. Wir waren
jetzt so eine Zeit dabei und dann siehst du nur, also erstmal wird alles nur am Eingang zwingen sie dich, Gehörschutz zu nehmen. Und dann sagst du, ey, wisst ihr, was ich alles gesehen habe? Ich brauche keine Gehörstöpsel. Doch, heute brauchst du die. Oh, okay, komm ich nicht. Sonst kommst du hier nicht rein. Du kommst hier nur mit Oropaxe rein. Da dachte ich schon, uiuiui, die machen aber eine Welle. Dann da drin gestanden. Und dann blasen die den ganzen Laden voll mit Nebel, dass du gar nichts mehr siehst. Und dann kommen die auf die Bühne. Und dann siehst du so ein paar Spitzen, weil die haben alle so Mönchskutten an. Aber in cool, nicht so wie im Karneval in Köln mit dem peinlichen Kostüm. Und dann ist das Drone Doom? Es gibt kein Schlagzeug. Und ein Ton geht praktisch eine Minute. Es geht ja so. Waba, waba, waba. Ein Song geht dann 25 Minuten. Und das ist unvorstellbar laut und diese Frequenzen, die Interfrequenzen, scheppern dir durch den Leib durch. Also die Stefan Brückhoff musste rausgehen, dem war kotzübel. Der konnte da nicht mehr stehen, weil die Lautstärke ist nicht nur an den Ohren laut in Dezibel, sondern die zerstört deinen Körper, weil die mit ihren Schallwellen dich so man kommt sich vor wie eine Fledermaus in so einer schlimmen Fabrik, weißt du, es ist einfach, die zerstören dich einfach. Und das war gut, dass wir diese Oropaxe hatten.
Ja, wie?
Drone Doom.
Ja.
Zieh dir mal rein. Sun.
Das mache ich. Wie heißt denn nochmal das im Klischee, die Band, die so als Klischee die lauteste Band der Welt
Manowar.
Ist? Manowar. Da habe ich das auch mal so wahrgenommen, so ein bisschen.
Ich habe gehört, Manowar wäre nur die lauteste Band, weil sie so peinlich waren, sich immer einen Notar dazu zu holen. Ah, dann haben die ein Lied gespielt mit einem Notar. Ja. Und dann hat der Notar gesagt, das war so laut hat noch nie eine Band gespielt, das ist richtig. Aber es war halt auch kein Konzert. Es war dann in der Turnhalle, weißt du? Wo sie dann die Verstärker aufgebaut haben.
Ach so.
Ja, ja. Ansonsten gibt's, glaube ich, ja, offiziell hat Manowar da den Lautstärkerekord. Aber das war ja immer so. Das gab's ja auch bei The Who schon damals. Früher waren ja The Who angeblich die lauteste Band.
Ja Mensch, da war jetzt auch einiges dabei. Robin hat ja immer gehört, Alice Cooper und Fischer Z.
Alice Cooper habe ich auch mal live gesehen, total super. Ich finde auch Alice Cooper geil, die Hits und alles.
Finde ich auch geil. Und Fischer ja. Z ist...
Wie oft haben wir hier schon The Man Behind the Mask gesungen? Aber auch so ein Außenseiter-Song, I'm the Future, aus der Klasse von 1984, ey, höre ich regelmäßig.
Ja, ja.
Aber die ganzen Hits auch, I'm 18 und was es da nicht alle gibt.
Jetzt sind wir doch irgendwie mal wieder...
Das Cooper-Konzert ist eine große Show mit ganz vielen Effekten. Ja, er wird geköpft, ja. Er spießt den Kameramann auf, der ist richtig Splatter, das ist super. Ja. Kann ich nur empfehlen.
Wir machen nochmal eine Spezialsendung Splatter im Metal.
Ja.
Um unsere Hörerschar zu halbieren.
Ja.
Jetzt zersplattern unsere Hörerschar. Wir halbieren sie.
Heute war es ein bisschen speziell. Wir machen, aber ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal Soundtrack of Our Life, The New School Era aufnehmen, wo wir nochmal uns wirklich überlegen, was haben wir eigentlich von 2000 bis 2020 gehört. Denn das ist ja peinlich. Ich habe schon noch immer neue Sachen gehört. Aber
der letzte verbliebene Hörer da draußen wird diese Episode erfahren. Aber es ist ein Spiel. Wer wird der letzte Hörer sein? Wer hält so lang durch?
Das ist die Frage. Ja, liebe Leute, dann kommen wir zum Ende. Ich werde jetzt mir einen Handschuh überstülpen, den schiebe ich mir die Hand
in den Arsch.
Und dann schmeiße ich Simon, dann ohrfeige ich Simon mit dem Handschuh hinterher. Das ist jetzt noch der Plan für heute Abend.
Okay. Bis bald.
Auf Wiedersehen.
Tschüss. Tschüss.